ARD. Hallihallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und man mag es sich gar nicht vorstellen, dennoch, wie ist denn eigentlich der Alltag, wenn im eigenen Land Krieg herrscht?
Krieg hat kein schönes Gesicht, es hat ein schreckliches Gesicht. Zerstörung und Tod. Viel Tod.
So hat Wladimir Klitschko, der Boxweltmeister, die aktuelle Situation in seinem Heimatland, der Ukraine, beschrieben. Er war zu Besuch hier bei uns in Hamburg. Wie er den Krieg in seinem Land gerade erlebt und was er von den Verhandlungen zwischen den USA und Russland über Frieden hält, darüber sprechen wir gleich. Vorher geht's aber noch um die hellen Lichtschweife, die heute Nacht über Hamburg zu sehen waren. Da haben sich etliche Leute bei uns gemeldet und gefragt, was denn da los war. Die Antwort hört ihr gleich. Außerdem haben wir die grüne Spitzenkandidatin bei der Bürgerschaftswahl Katharina Fegebank im Interview gehabt. Das sind die Themen an diesem 19. Februar.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Unser Tag hier im Landesfunkhaus Hamburg, der ging heute mit solchen Anrufen los.
Ich habe heute Morgen was ganz Merkwürdiges gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit, es ist 4.53 Uhr. Und ich habe Meteoritenschauer gesehen.
Mein Mann hat nur gesagt, guck mal, was das ist. Also als ob da in der Luft was verbrennt.
Ja, was war das heute Nacht am Himmel über Hamburg? Eins kann ich verraten, ein UFO war es nicht. Professor Markus Brüggen, Astrophysiker an der Uni Hamburg. Klären Sie uns auf, was war das da heute Nacht am Himmel?
Ja, also nach all dem, was wir wissen, war es die zweite Raketenstufe einer Falcon-Rakete der Firma SpaceX, die dann in der Atmosphäre verglüht ist und auch wirklich sehr spektakulär aussah. Leider habe ich es nicht selbst gesehen, aber die Bilder sahen spektakulär aus.
Ja, fand ich auch. Also ich habe es auch nur auf Bildern gesehen. Aber okay, es war von SpaceX, der Firma des Tech-Milliardärs Elon Musk. Kommt denn davon eigentlich auch was auf der Erde an?
Das weiß ich nicht, aber bin ich mir sicher, dass da eigentlich nichts mehr ankommt. So Raketenstufen verglühen immer vollständig. Das meiste, was so an künstlichen Satelliten zum Absturz gebracht wird, entweder absichtlich oder kontrolliert oder unkontrolliert, das verglüht immer alles. Lediglich so ganz große Forschungssatelliten, die dann so groß sind wie ein Bus oder so und Materialien drin haben, die sehr schwer schmelzen, die können dann schon mal am Boden ankommen. Aber die werden dann immer kontrolliert zum Absturz gebracht und landen dann meist im Ozean. Also drei Viertel der Erde ist ja auch mit Wasser bedeckt.
Kommen wir noch mal kurz zum Zweck des Ganzen. Der Zweck der SpaceX-Rakete war ja das Aussetzen von 23 Satelliten für Elon Musks Starlink-Netz. Was machen denn diese Satelliten eigentlich?
Ja, dieses Starlink-Netzwerk, davon gibt es insgesamt, glaube ich, so 7000 Satelliten bereits im Orbit. Die versorgen den ganzen Globus mit Internet aus dem All. Also auch Regionen, bei denen es dann keine Glasfaserverbindung gibt, kann man dann mit speziellen Satellitenschüsseln und Endgeräten dann Internet empfangen aus dem All.
Ja, spannend. Dankeschön, Professor Markus Brüggen, Astrophysiker an der Uni Hamburg. Und wenn ihr die Lichtschweife wie ich heute Nacht auch verpasst habt, wir haben ein Video in der NDR Hamburg App. Die Lage in der Ukraine und die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über einen möglichen Frieden, das ist ja momentan weltweit das Top-Thema. Aber was hat das jetzt mit Hamburg zu tun? Ja, gestern war Wladimir Klitschko hier bei uns in Hamburg in seiner alten Heimat. Der Boxweltmeister lebt ja in der Ukraine, war gestern im Abaton-Kino zu Gast, aber nicht jetzt, um einen Film vorzustellen, sondern zum Gespräch über die Ukraine. Mehr als 200 Hamburgerinnen und Hamburger waren da, darunter auch meine Kollegin Jenny Witt. Jenny, wie hat Wladimir Klitschko denn auf die ersten Verhandlungen jetzt reagiert, bei denen nur Diplomaten der USA und Russland dabei waren?
Ja, gestern Abend mit den Worten, das geht nicht. Klitschko strahlte übrigens eine unheimliche Ruhe aus, gestern auf der Bühne da im Abaton. Und das, obwohl die Zukunft seines Landes ja gerade irgendwie noch in der Schwebe hängt. Und er sagte auch, dass er wahnsinnig besorgt ist über die Rolle von Donald Trump. Besorgt, dass Russland und die Vereinigten Staaten über die Köpfe der Ukrainer hinweg die Zukunft des Landes verhandeln, als ob es da kein Mitspracherecht gibt.
Wie geht es denn uns weiter? Jetzt laufen gerade Verhandlungen ohne Europa und ohne die Ukraine, über die Ukraine mit Russland. Das geht nicht. Aber wo Trump recht hat, wir müssen auf uns selbst aufpassen. Und wir Europäer hoffen und schauen immer noch nach oben zum unserem großen Bruder. Ich kenne das übrigens. Wir schauen auf den großen Bruder und hoffen auf die Hilfe.
Ja, und dass diese Hilfe eben nicht mehr aus Washington kommen wird, das ist eine neue und ganz schwere Realität für die Ukraine, aber auch für Europa als Ganzes.
Inzwischen, also heute früh, ist ja überraschend ein US-Sondergesandter dann in der Ukraine angekommen. Was fordert Wladimir Klitschko denn jetzt in dieser Situation?
Allen voran, dass es einen fairen Frieden für die Ukraine gibt, dass man nicht nur über die Bodenschätze in seinem Land spricht. Er sagte gestern wörtlich, das Angebot, wir verteidigen euch, wenn wir die Bodenschätze dann bearbeiten können, das ist irgendwie nicht menschlich. Das war sehr bewegend, als er das sagte. Und er forderte auch Konsequenzen für Russland als Angreifer, falls es ein Friedensabkommen gibt. Denn ohne diese Konsequenzen, sagte er, wird Russland Stück für Stück und Land für Land weiter angreifen in Europa. Und deswegen abschließend warnte er eben auch, dass man sich in Europa auf den Krieg vorbereiten muss, um in Frieden zu leben, sagte er. Und um Russland, um Wladimir Putin aufzuhalten.
Wladimir und sein Bruder Vitali Klitschko, der ist ja Bürgermeister von Kiew, die beiden leben ja in der Ukraine. Hat Wladimir Klitschko denn berichtet, wie der Alltag in dem Land momentan so ist?
Ja, und zwar sehr, sehr eindrücklich. Er sagte, man kann das Leben nicht stoppen, aber es sterben eben jeden Tag Menschen. Oft, weil sie von Teilen der russischen Raketen getroffen werden, die die Ukraine ja abschießt.
Man gewöhnt sich daran, tagtäglich unter Beschuss zu leben, zu arbeiten. Kinder ins Kindergarten zu bringen oder in die Schule. Man hat Katakomben, man hat Bunker, man gewöhnt sich daran, dahin zu laufen. Oder man ignoriert es und sagt, ich bin müde davon, ich bleib, wo ich bin. Krieg hat kein schönes Gesicht, es hat ein schreckliches Gesicht. Zerstörung und Tod, viel Tod.
Ja, und seine zentrale Botschaft war eben dies, all diese Verluste, all diese verlorenen Menschenleben in der Ukraine, die müssen jetzt in die Waagschale fallen, wenn ein Frieden verhandelt wird. Und das kann und darf nur aus seiner Sicht mit der Ukraine und mit Europa am Tisch geschehen.
Dankeschön, Jenny. Also ich habe mich entschieden und ich war heute auch schon in meiner Wahldienststelle und habe meine Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am Sonntag abgegeben. Aber nach der Wahl ist in Hamburg ja auch vor der Wahl, denn am 2. März wählen wir dann ja auch eine neue Bürgerschaft. Und deshalb haben wir diese Woche die Spitzenkandidaten der Bürgerschaftswahl von SPD, Grünen und CDU im Interview. Und heute war die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank dran. Mein Kollege Oliver Wuttke hat das Interview geführt, zusammen mit unserer Landespolitikchefin Annika Pöhr. Und Oliver, zuerst mal, wie hat Katharina Fegebank denn auf dich gewirkt jetzt im Wahlkampf-Endspurt?
Ich fand sie ehrlich gesagt erstaunlich entspannt nach 6 Wochen hartem Wahlkampf. Entspannt und ziemlich gut gelaunt, bis es losgehen sollte. Und dann plötzlich, wo ist das Wasser? Oh. Und dann hat sie noch gestanden, dass sie immer so einen kleinen Kloß im Hals hat, wenn sie so im Fernsehen oder auf der Bühne auftritt. Ist aber auch ehrlich gesagt verständlich, wenn du weißt, du hast jetzt 10 Minuten und da musst du auf jede Frage, die du vorher nicht kennst, eine passgenaue, harte Antwort finden. Also bisschen Aufregung war im Spiel, aber wir haben uns sehr gut unterhalten.
Worüber habt ihr denn eigentlich gesprochen?
Ja, wir wollten natürlich zuerst mal wissen, was will sie eigentlich tun gegen die hohen Lebenshaltungskosten hier in Hamburg. Das Leben in Hamburg ist sauteuer geworden. Und da war ihre erste Antwort, wie ich fand, ganz erstaunlich, das größte soziale Problem in Hamburg sind in ihren Augen die Mieten, die Wohnkosten. Das hatten wir so nicht erwartet. Das hätte man ja auch über andere Dinge reden können, über Preise, über Jobs, die wegfallen. Nee, die Mieten, die sind ihr da wichtig gewesen. Und da hat sie tatsächlich gesagt, da muss richtig viel passieren. Sie wollen ans Mietrecht ran. Das ist allerdings Bundesangelegenheit. Da kann Hamburg nicht einfach tun, was die Stadt will. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die man hier anpacken kann. Und da war ein Vorschlag beispielsweise eine Meldestelle für Fälle von Mietwuchern. Denn wir wissen alle, dass die Mietpreisbremse nur sehr begrenzt funktioniert. Das muss sich ändern. Es müssen auch mehr Sozialwohnungen gebaut werden, da wo neu gebaut wird, sagt Fegebank. Und dann sagt sie aber auch sehr klar, dafür braucht man Flächen.
Ja, also tatsächlich das Thema Bauen, Bauen und Bauen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir dort, wo Möglichkeiten bestehen, auch neue Areale, neue Wohnviertel entstehen zu lassen, das auch tun. Das löst manchmal Spannungen aus vor Ort, aber da auch wirklich sagen, es ist wichtig, hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Das war schon eine Ansage für eine Grünen-Politikerin, die sich mit Menschen auseinandersetzen muss, die dann ganz oft ja sagen, hier ist schon so dicht bebaut oder wir brauchen hier auch mal eine Grünanlage. Nee, die Prioritäten sind da im Augenblick schon Wohnungsbau, wo immer möglich, um den Markt zu entlasten. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen.
Gab es denn eigentlich auch eine Antwort, mit der du so nicht gerechnet hättest?
Ja, die gab es. Wir haben uns auch über Migrationspolitik unterhalten. Da gab es von Fegebank eine erwartbar klare Aussage, dass eine große Metropole wie Hamburg einfach auch offen und vielfältig sein muss. Und dass sie immer hört von vielen Menschen, die in der zweiten, dritten Generation hier leben und einen Migrationshintergrund haben. Wir fühlen uns schon fast nicht mehr dazugehörig, so wie im Augenblick über Migranten in diesem Land gesprochen wird. Das war so die eine Seite. Diese Debatte war ja ganz scharf geführt worden, auch gerade zwischen den Grünen und der CDU. Und da fand ich schon sehr deutlich, was für eine Ansage sie diesmal gemacht hat.
Grün-Schwarz ist überhaupt kein Thema für uns und auch für mich hier in Hamburg. Wir sind seit 10 Jahren erfolgreich, sehr verlässlich in einer Koalition mit der SPD. Ich möchte gerne diese Koalition fortsetzen, gern in veränderter Reihenfolge.
Und das war deshalb so ein bisschen überraschend, weil die Grünen, sie ist ja Bürgermeisterkandidatin, nur das Spitzenamt erreichen können mit einem kleineren Partner. Im Moment liegt die SPD ja haushoch vorne bei den Umfragen. Heißt, sie als erste Bürgermeisterin, das würde nur mit der CDU funktionieren. Aber ganz offensichtlich, da sind die Brücken im Augenblick sehr schwer zu schlagen. Das wird wohl nicht kommen.
Dankeschön, Oliver. Ja, und wenn ihr mehr Infos zur Bürgerschaftswahl haben wollt, die findet ihr wie immer in der NDR Hamburg App. Und damit beende ich diese Podcast-Folge, die übrigens zum letzten Mal von meinem lieben Kollegen Lars produziert wurde, denn Lars verabschiedet sich morgen in den Ruhestand. Lieber Lars, vielen Dank auch von meinen Podcast-Kollegen Maiken und Ole an dieser Stelle. Und damit verabschiede ich mich jetzt in den Feierabend. Morgen hört ihr hier meine Kollegin Elke Spanner. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.